Der Schiffskapitän war spät in der Nacht bei nebligem Wetter mit seinem Schiff unterwegs und plötzlich hat er am Horizont Licht entdeckt. Auf das ist er geradewegs zugesteuert und wenn er weiterfährt, und, dann würden die kollidieren. Deshalb hat er seinen Funker angewiesen, der soll den anderen anfunken, damit die ihren Kurs ändern. Hat der Funker auch gemacht, da kam die Antwort zurück, nee, ändert ihr euren Kurs. Der Kapitän, der wurde ärgerlich, hat dem Funker das Funkgerät aus der Hand genommen, hat selber mit ihm geredet und hat gesagt, ja, ich bin der Kapitän dieses Schiffes, ich bin Kapitän, Leutnant der Navy, also ändern Sie Ihren Kurs bitte. Da kam die Antwort, ja, ich bin nur Matrose dritter Klasse, aber wir ändern unseren Kurs nicht, ändern Sie Ihren Kurs bitte. Da ist der Kapitän richtig wütend geworden und hat gesagt, wir werden nicht ausweichen. Sie wissen wohl nicht, dass wir ein Schlachtschiff der US-Flotte sind. Ändern Sie sofort Ihren Kurs. Da kam die Antwort, wir werden unseren Kurs nicht ändern. Sie wissen wohl nicht, dass wir ein Leuchtturm sind. Das ist eine Geschichte, wenn man die hört, kann man schmunzeln. Aber wenn das wirklich passiert im Leben, kann das schlimme Folgen haben, kann fatale Folgen haben. Der Leuchtturm kann nicht ausweichen und der ist ja nicht umsonst da. Der ist ja extra für die Schiffe da, damit die sehen, wo gibt es eine Gefahr, wo gibt es vielleicht Sandbänke und gerade bei schlechter Sicht sind die da, um die Schiffe auf eine Gefahr hinzuweisen, damit die Schiffe ausweichen können. Deswegen ist der Leuchtturm genau an die Stelle gebaut worden, wo halt ein Leuchtturm steht. Aber ein Leuchtturm, der gibt nicht nur Orientierung und er weist nicht nur auf Gefahren hin, er ist nicht nur ein Wegweiser im Sturm. Ich denke, ein Leuchtturm ist auch ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht. Ich habe einen Artikel mal gelesen über den Wirbelsturm Katrina, der vor ein paar Jahren über New Orleans gefegt ist. Und da hat ein Pilot erzählt, als nach dem Sturm der Flugverkehr wieder freigegeben war, da ist er dort die Stadt angeflogen und normalerweise ist das eine sehr lebhafte Stadt und hell erleuchtet, aber da gab es immer noch Stromausfall und nur die wichtigsten Gebäude, die hatten eine Stromversorgung. Und es war dunkel und der Pilot hat berichtet, so dunkel hat er die Stadt noch nie gesehen und normalerweise ist es für so ein Flugzeug kein Problem. Die haben so viele moderne Geräte, GPS und die können auch im ganz Finstern die Stadt anfliegen. Aber der Pilot hat gesagt, das ist trotzdem ein doofes Gefühl, wenn man weiß, da ist eine Stadt und die ist immer beleuchtet gewesen und jetzt ist man, tappt man im Dunkeln und fliegt da drauf zu und muss sich nur auf irgendwelche Zahlen verlassen, die Instrumente anzeigen. Und das erste, was er gesehen hat, war auf so einer vorgelagerten Insel, war ein Leuchtturm, der geleuchtet hat. Und es hat ihm Erleichterung gegeben und eine Zuversicht. Er hat etwas mit seinen Sinnen wahrnehmen können. Ein Leuchtturm gibt auch Hoffnung. Und manchmal wünsche ich mir so ein Leuchtturm, ein Licht, das mir einen Weg zeigt in meinem Leben. Als ich mit der Predigt angefangen habe, da hatten wir schon graue Tage, jetzt haben wir wieder schönes Wetter, aber ich habe gedacht, naja, es ist schön, wenn es so abends finster wird, wenn man Licht hat, und das ist das Prinzip von der Weihnachtszeit, da werden Lichter angezündet, weil es draußen grau, neblig und dunkel ist, aber auch im übertragenen Sinne, finde ich, es ist draußen dunkel, wir brauchen bloß die Zeitung zu lesen, da gibt es nur Schreckensnachrichten und stürmische Tage. Wir leben in stürmischen Zeiten und ich wünsche mir ein Licht, das da leuchtet. Aber eigentlich haben wir ein Licht, das für uns leuchtet. Wir haben einen Leuchtturm. Und ich habe mal die Konkordanz hergenommen und nach dem Begriff Leuchtturm gesucht. Und wisst ihr, wie oft ich das gefunden habe? Gar nicht. Also der Begriff kommt in der Bibel nicht vor, Leuchtturm, aber das Prinzip finden wir. Ein Licht, das einen Weg weist, das uns zeigt, wo es lang geht. Wir wissen, in den Psalmen wird Gott oft als Licht bezeichnet, als unser Licht, als unser Wegweiser. Aber wir finden das Prinzip schon viel eher. Ganz am Anfang der Bibel, als das Volk Israel in der Wüste war, ist Gott vorhergegangen am Tag als, als eine Wolke und nachts eine Feuersäule. Die hatten Licht, dem sie folgen konnten. Ein Licht, das den Weg gewiesen hat. Wir lesen da, der Herr ging vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, sodass sie Tag und Nacht gehen konnten. Nie wich am Tag die Wolkensäule, noch bei Nacht die Feuersäule von der Spitze des Volkes. Gott hat immer für sie geleuchtet, aber 24 Stunden am Tag für sie da. Sie hatten einen Leuchtturm. Und auch der Prophet Jesaja, der benutzt dieses Bild von dem Licht. Wir lesen da, deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht mehr verschwinden, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und die Tage deiner Trauer sollen ein Ende haben. Wir haben ein Licht, das für uns leuchtet, das ist Gott selber. Und auch Jesus bezeichnet sich selber als ein Licht, das für uns scheint. Im Johannesevangelium sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir haben kürzlich in der Dienstagbibelstunde über Johannes geredet. Steffen hat viel aus den Johannesbriefen und auch aus dem Evangelium vorgelesen. Johannes redet sehr viel, Jesus ist unser Licht und wir sollen in seinem Licht wandeln. Und Steffen hat gefragt, na, was bedeutet denn das, in Jesu Licht wandeln? Wie machen wir denn das? Und ich habe darüber nachgedacht und ich denke, das hat viel mit seinem Wort zu tun, was er gesagt hat, was er gelehrt hat und auch vorgelebt hat. Und in der Tat finden wir auch das Wort Gottes und die Lehre Jesu, dass das als Licht bezeichnet wird, als etwas, das uns Orientierung gibt. Wir kennen alle den Vers aus dem Psalm 119, was auch oft vertont worden ist, und ich mag die Übersetzung aus der Guten Nachricht. Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Das ist genau, was eine Leuchtung macht. Es leuchtet unseren Weg aus. Es zeigt uns Gefahren. So was Ähnliches können wir auch in den Sprichwörtern lesen. Denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht. Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens. Und auch Paulus redet im 2. Korintherbrief vom hellen Licht der frohen Botschaft von Jesus. Das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, das ist ein Licht für uns. Und wir haben auch ein negatives Beispiel, wenn wir nicht auf dieses Licht achten. Im Jesaja Kapitel 8, da lesen wir, richtet euch nach Gottes Weisungen und glaubt dem, was er euch sagt. Wer sich daran nicht hält, dessen Nacht nimmt kein Ende, der ist ohne Leuchtturm. Wohin er auch blickt, zum Himmel oder zur Erde, er sieht nur erdrückendes Dunkel, Verzweiflung und Finsternis. In lichtlose Nacht sind sie hineingestoßen. Wer in solcher Nacht gefangen ist, der kann ihr nicht entrinnen. Das ist ein Leben ohne Gottes Wort. Gottes Wort ist unser Licht, eine Leuchtturm für uns. Das ist heutzutage nicht sehr populär. Aber ich denke, man kann das nicht trennen. Jesus ist eng mit seinem Wort, mit seiner Lehre verbunden. Er sagt selber, Jesus ist das Wort. Er sagt selber, ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Er sagt nicht, ihr seid meine Freunde, wenn ihr einen Fischsticker am Auto habt oder wenn ihr eine Kette tragt mit einem Kreuz oder wenn ihr Poster in eurem Zimmer habt, wenn ihr jeden Sonntag zur Versammlung geht, sondern er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr meine Gebote befolgt. Und niemand kann sagen, ich liebe Jesus, aber was in der Bibel steht, was Jesus zu sagen hat, das ist mir egal, das geht nicht. Wie soll Gott unser Leuchtturm sein, wie soll der unser Leben beleuchten, wenn wir gar nicht auf ihn hören? Leider findet das Wort Gottes immer weniger Beachtung. Und ich meine da nicht, dass immer weniger Leute an Gott glauben, an die Bibel glauben, auch in Kirchen und Gemeinden, in religiösen Kreisen wird immer weniger Wert auf Gottes Wort gelegt. Ich habe kürzlich von einer Pfarrerin aus dem Nachbarland von Deutschland gelesen, die hat sehr medienträchtig die Kanzel mit einer Motorsäge durchgesägt während der Versammlung. Und danach gab es ein Interview und die hat auch gesagt, naja, Das ist ein Startschuss für das Projekt Predigtfreie Gottesdienste. Sie hat den Wunsch verspürt, die monologische Predigt über den Haufen zu werfen. Sie wundert sich sowieso, wie die Predigt als jahrhundertealtes Relikt so lange sich halten konnte. Gottes Wort ist nicht mehr aktuell. Wer das wirklich interessiert, der kann sich selber informieren. Und aus den Resten der Kanzel wollte sie mit den Jugendlichen einen Tisch bauen. Und an dem Tisch gäbe es dann statt der Predigt Diskussionen, Expertengespräche, Interviews, Performances und Abendmahl. Das war ein wörtliches Zitat. Und ich wundere mich, wie ein Expertengespräch da aussehen soll, da die Experten sein soll, wenn man Gott selber draußen vorlässt und ihn nicht zu Wort kommen lässt. Stell mal davor, wenn man über ein Auto redet und jeder darf seine Meinung sagen, wie toll das Auto ist. Jeder, der mal in einem Auto saß, der ist Experte, aber der Hersteller des Autos, der darf nicht zu Wort kommen. Was der zu sagen hat, das ist veraltet und das ist nicht bindend. Und das ist nichts Neues. Man hört immer wieder so Sachen, dass Gottes Wort nicht aktuell ist, dass das unattraktiv ist und man setzt mehr auf Unterhaltung, da lockt man mehr Leute an. Die Lehre, die in der Bibel überliefert wird, die wird viel kritisiert und angegriffen und die, die an der Lehre festhalten, die werden belächelt und mundtot gemacht. Viele, die gehen mit, wenn über den Vers aus Römer 13 geredet wird, wo gesagt wird, wir sollen der Obrigkeit gehorsam sein. Da stimmen viele zu und sagen, ja, das ist richtig, die Gesetze müssen wir einhalten, solange die nicht gegen Gottes Wort sind. Aber was ist mit den Worten von der ganz oberen Obrigkeit? Wie gehen wir damit um? Was Gott sagt, er ist der oberste Richter. Tun wir seine Worte auch ernst nehmen? Sind wir da genauso konsequent? Viele Menschen versuchen der Bibel ihre Kraft zu rauben durch Behauptungen, ja, das ist für uns nicht mehr so aktuell. Das war, was Paulus, Petrus und die anderen Autoren für die damalige Zeit geschrieben haben. Da mag das nützlich gewesen sein, aber nicht mehr für unsere Zeit. Da kann das nicht mehr so angewendet werden. Und das ist nichts Neues, dass man immer wieder so Nachrichten hört, man liest irgendwas, wo Menschen sagen, das ist nichts für uns, Gottes Wort. Was mich aber erschrecken lässt, ist, dass ich immer weniger im Internet das lese, oder in der Zeitung, sondern dass Leute mir das direkt ins Gesicht sagen. Hier in Chemnitz, Leute, die auch sagen, ich glaube an Gott, ich liebe Gott und das ist mein Gott und ich will mit ihm gehen, aber dann sagen, na, was da zu sagen hat, das ist veraltet, das ist überholt, das ist nicht bindend, wir brauchen mal was Neues. Die Geschichten, über die wir reden, die kennt jeder schon. Jemand hat mir gesagt, wir nehmen die Bibel viel ernster, als Gott selber das tut. Im Mittelalter ist die Bibel missbraucht worden, um das Volk niederzuhalten, um sie zu unterdrücken. Gott hat nie gesagt, das sind Gebote. Das Wort gibt's in der Bibel gar nicht, Gesetze und Gebote. Wenn wir zum Beispiel von den 10 Geboten reden, da steht im Urtext nur die 10 Worte, die 10 Aussagen. Und man könnte das besser übersetzen mit 10 Hinweise. Das ist sowas wie eine Wegbeschreibung. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das Worte heißt oder Gesetze. Das ist eigentlich auch egal. Fakt ist, wenn ich dem nicht folge, komme ich nicht ans Ziel. Egal, ob ich das jetzt Gebot nenne oder Wegweiser. Ich muss folgen, um ans Ziel zu kommen. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir so wie der Kapitän von dem Schiff, der sagt, na, weißt du mir aus, ich bin schon immer auf diesem Kurs und ich will weiter so gehen, wenn wir Gottes Wort ignorieren. Leuchttürme sind auch aus einer vergangenen Zeit. Die Gefahren aber, auf die sie hinweisen, die sind immer noch die gleichen und die funktionieren immer noch. Ich meine, es ist gut, es ist viel durch moderne Technik versetzt, aber sie funktionieren noch. Sie zeigen immer noch die Gefahren an. Sie zeigen immer noch, wo es gefährliche Klippen gibt oder Sandbänke. Und im Gegensatz zum Zeitgeist sagt das Wort Gottes über sich selber auch so Sachen, wie aktuell das ist. Und ich lese jetzt viele Bibelstellen vor und die sind so ziemlich in der Reihenfolge, wie sie auch in der Bibel stehen und ich habe versucht, aus jedem Abschnitt der Bibel etwas zu finden, wo über das Wort Gottes geredet wird. Im dritten Buch Mose, da lesen wir: Darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte. Denn welcher Mensch dieselben tut, der wird dadurch leben, denn ich bin der Herr. Alles, was Gott sagt, ist unzweifelhaft wahr. Wer in Gefahr ist und zu ihm flieht, findet bei ihm immer sicheren Schutz. Füge zu seinen Worten nichts Eigenes hinzu, sonst weist er dich zurecht und überführt dich als Lügner. Dein Herz halte meine Worte fest, bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Erwirb Weisheit, erwirb Verständnis. Vergiss sie nicht und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes. Verlass du sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe du sie, so wird sie dich behüten. Wer sich an Gottes Worte hält, bewahrt sein Leben. Wer sie auf die leichte Schulter nimmt, kommt um. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Jesus antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der dem Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Zelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Denn wir sind nicht klug auf seinen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Wie gesagt, ich habe versucht, aus allen Teilen der Bibel einen Vers zu finden. Ich hätte noch mehr lesen können, aber für mich klingen all diese Verse nicht so, als wäre das was Veraltetes, etwas, das nicht relevant ist oder nicht bindend ist. Aus diesen Versen erfahren wir erstens, dass Gott uns beschützt, bewahrt, dass es unser Leben rettet, es behütet uns, genau wie ein Leuchtturm uns behüten kann, uns einen richtigen Weg zeigen kann. Und wir erfahren auch zweitens, dass es etwas Abgeschlossenes ist, etwas, das nicht verrückt werden kann. Das braucht keine Ergänzung oder Veränderung. Es kommt von Gott selber und es ist fest, standhaft und unverrückbar, genau wie ein Leuchtturm nicht verrückt werden kann. Und Judas und Petrus, das waren die zwei letzten Stellen, die schreiben auch eigentlich genau das, was viele Leute klagen. Die sagen, das ist nichts Neues, was ich schreibe. Ihr wisst das alles, ihr habt das tausendmal gehört. Trotzdem möchte ich euch daran erinnern, dass ihr das bewahrt und behaltet, dass ihr dafür kämpft, für den ein für alle Mal überlieferten Glauben. Ich habe mal etwas gelesen über einen sehr alten Leuchtturm, der ist irgendwo in der Wildnis in Alaska gebaut worden. Das war, glaube ich, der zweite Leuchtturm in Alaska. Und der erste Leuchtturmwärter, der für diesen Leuchtturm angestellt worden ist, der ist genau für ein Jahr, für 365 Jahre erstmal angestellt worden. Und er hat dafür $330 Gewehr mit Munition, Nahrung und Unterkunft bekommen. Und alles, was er machen musste, der musste darauf achten, dass das Feuer von dem Leuchtturm nicht ausgeht. Das war alles, was der zu tun hatte. Das war seine einzige Aufgabe. Der musste 24 Stunden am Tag, alle 365 Tage, darauf achten, dass der Leuchtturm leuchtet. Und das ist ihm auch gelungen. Und ich habe gelesen, er war dann noch mehrere Jahre und alle seine Nachfolger, die haben das wirklich geschafft, dass der Leuchtturm 129 Jahre am Stück ohne eine einzige Unterbrechung geleuchtet hat. Und Die Leuchtturmwärter wurden deswegen Keeper of the Flame, also Hüter der Flamme, genannt. Und wisst ihr was? Wir sind Hüter der Flamme. Unsere Aufgabe ist es, dass Gottes Wort nicht erlischt, dass das nicht ausgeht. Wir sind dafür verantwortlich, dass Gottes Wort weiterleuchtet, dass das auch Leuchtturm weiterhin für die Menschen ist. Paulus schreibt, was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zweifeln, damit niemand euch irgendwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Haltet am Wort des Lebens fest, damit ich mich, wenn Christus wiederkommt, freuen kann, dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Was Paulus angefangen hat, das sollen wir weiterführen. Da sagt hier, wir leben in einer dunklen, gefährlichen Welt. Wir leben in einer Welt, wo Menschen in gefährlichen Gewässern durch ihr Leben segeln, wo es ständig Hindernisse gibt und unser Schiff zum Kentern bringen kann. Und unsere Aufgabe ist es, das Wort Gottes scheinen zu lassen, darauf zu achten, dass das nicht ausgeht. Und Paulus ist sich bewusst, dass das nicht einfach ist. In einem anderen Brief schreibt er, liebe Brüder und Schwestern, seid standhaft und haltet fest an den Überlieferungen, in denen ihr von uns unterwiesen worden seid, sei es mündlich oder schriftlich. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns liebt und uns durch seine Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gibt, ermutige eure Herzen und stärke euch zu jedem guten Werk und Wort. Im Übrigen, liebe Brüder und Schwestern, betet für uns, dass das Wort des Herrn seinen Lauf nehme und überall in Ehren gehalten werde, wie auch bei euch. Und dass wir gerettet werden aus der Hand der verkehrten und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Sache. Treu aber ist der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Paulus sagt hier, das ist nicht einfach, was ihr macht, aber betet dafür, Gott ist mit euch, haltet durch, seid standhaft. Und wir denken manchmal, ja, Leuchtturmwärter, das ist einfach, müsst immer ein bisschen Öl einmal, zweimal am Tag nachgießen. Aber ganz so einfach war das nicht. Es hat nicht gereicht, bloß mal das Öl nachzugießen. Man musste mehr tun. Da musste wahnsinnig viel gereinigt werden. Das war komplizierte Mechanik in so einem Leuchtturm. Da mussten Spiegel und Prismen mussten immer wieder neu ausgerechnet werden. Der Docht von der Lampe musste getrimmt werden. Es gab da auch Ablenkvorrichtungen, mit denen man mit den Schiffen kommunizieren musste und konnte oder mit anderen Leuchtturmen. Also es gab da viel zu tun, man musste es mehr beobachten, man musste auch vorausplanen und darauf achten, dass immer genug Öl da war, dass genug Vorräte da waren. Es gab damals noch kein Amazon Prime, wo man schnell mal bestellen konnte und am nächsten Tag ist das dann gekommen. Und auch das Gewehr, das der Leuchtturmwärter bekommen hatte, das hatte im Grund, wenn man seinen Leuchtturm verlassen hat, da war man in der Wildnis und die Chance, dass man einem wilden Tier und Bär begegnet ist, war größer, als dass man einen Menschen getroffen hat. So, es war ein hartes Leben für so einen Leuchtturmwärter, aber trotzdem haben die ihre Aufgabe erfüllt. Und deswegen schreibt auch Paulus an die Thessalonicher, passt auf, da draußen gibt es böse Leute und es gibt Gefahren und es gibt viel zu tun. Bleibt standhaft. Trotzdem, trotz aller Gefahren und Schwierigkeiten, muss Gottes Wort weiter leuchten. Passt darauf auf. Das ist nichts Bequemes. Paulus schreibt an Timotheus, predige das Wort, steht dazu, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich immer Unzeit. Es gibt nie eine richtige Zeit, wo man über Gott reden kann. Also man stößt sehr häufig Ablehnung. Es gibt mehr Unzeit als Zeit. Und es reicht nicht, dass wir sonntags zusammenkommen und über die Zustände in der Welt klagen und schimpfen. Dann haben wir noch kein Licht. Jemand hat mal gesagt, es bringt mehr, eine Kerze anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Und das ist unsere Mission. Das ist etwas, was wir tun sollen. Und Paulus erinnert uns daran. Aber er sagt auch, Ihr müsst es nicht aus eigener Kraft tun. Der Herr selber wird euch dabei helfen. Er steht euch treu zur Seite. Wir denken manchmal, wir müssen das Licht selber produzieren. Aber wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann sind wir das nicht aus eigener Kraft, sondern wir können leuchten, weil wir Gottes Licht reflektieren. Wir sollen dafür sorgen, dass Gottes Licht auch für andere scheint, nicht nur für uns selber. Und wenn wir selber im Licht sein können und uns an Gott wärmen können, dürfen wir nicht vergessen, es gibt immer noch Menschen da draußen, die im Dunkeln tappen. Wenn man mal eine Tour macht an der Ostküste der USA entlang, mit dem Motorrad oder was weiß auch ich, mit dem Wohnmobil, kann da sehr viele teure Yachten sehen. Und in jeder größeren Stadt gibt es da einen exklusiven Yachtclub. Aber die meisten dieser Yachtclubs, das war früher einmal eine einfache kleine Rettungsstation. Es gab da einen Leuchtturm und daneben war so eine kleine Station, wo da Schiffbrüchige aufgenommen wurden. Die haben heißen Tee gekriegt, eine Decke oder wenn notwendig sind die auch medizinisch versorgt worden. Aber heute sind aus den Rettungsstationen exklusive Clubs geworden. Die Leuchttürme sind entweder ganz verschwunden und wenn es doch noch einen gibt, dann ist es ein Museum. Niemand kümmert sich mehr um Rettung und Versorgung von gestrandeten Menschen. Was ist da passiert? Sind die Menschen gleichgültiger geworden? Wollen sie nicht, dass irgendwie dreckige, nasse Schiffbrüchige ihr schönes Clubgebäude schmutzig macht? Kann sowas auch mit unserer Gemeinde passieren? Kann es passieren, dass es uns egal ist, dass verlorene Menschen da draußen sind? Ist Gottes Wort nur noch was für ein Museum? Ist es uns egal, was mit den Menschen in der Dunkelheit passiert? Haben wir vergessen, was unsere Aufgabe ist? Wir sind Hüter der Flamme. Wir sind Hüter des Lichts. Suchen wir nur nach Unterhaltung oder verharren wir in der Lehre der Apostel, die es von der ersten Gemeinde gesagt wird? Wir sind immer noch Leuchtturmwärter, die versuchen, Gottes Wort ins rechte Licht zu bringen. Wir sollen standhaft und beständig sein beim Verteidigen und Festhalten an Gottes Wort. Wir sollen uns auch nicht vom Zeitgeist hin und her treiben lassen. Wir sollen weiter glauben, wenn auch alle sagen, es gibt nichts mehr zu glauben. Und auch wenn alle Zeichen auf Sturm stehen, wir sind Leuchtturmwärter, auch in unserer Zeit. Und wir dürfen auch nicht denken, naja, was können wir ausrichten? Wir sind ja nur wenige, wir sind eine kleine Gemeinde. Was können wir tun? Aber wir dürfen nicht vergessen, auch ein kleines Licht ist kilometerweit sichtbar, wenn es richtig dunkel ist. Und außerdem ist es eigentlich auch nicht unser Licht, das leuchtet, es ist Gottes Licht. Wir sollen nur darauf achten, dass es weiter brennt. Und deswegen möchte ich auch mit einem Versen schließen, die Paulus an die Kolosser schreibt. Das ist ein Vers. Er schreibt da, gebt dem Wort des Christus viel Raum in euch und lasst es so seinen ganzen Reichtum entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr mit Gottes Gnade beschenkt seid, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Gottes Wort ist lebendig und wir haben die Aufgabe, dass es weiter leuchtet für alle Menschen.